Herzlich willkommen, auch für alle Nachzügler oder Längerschläfer, je nachdem. Ich bin froh, dass ich heute Morgen mal wieder hier sein darf und dass wir gemeinsam heute einen Blick werfen wollen in Gottes Wort. Wir machen weiter im ersten Timotheusbrief. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, worum es beim letzten Mal ging. Letztes Mal haben wir uns mit dem Thema Gebet beschäftigt. Da ging es speziell um unsere Fürbitte für diese Welt, für die Obersten, damit sie doch erkennen mögen, was unser Herr für sie getan hat und für uns natürlich. Heute Morgen wollen wir weitermachen ab Vers 8 im zweiten Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Und ich lese uns die Verse, die heute Morgen dran sind, einmal vor. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe diesen Text schon sehr häufig gelesen in der stillen Zeit. Aber jedes Mal, wenn ich ihn gelesen habe, dann blieb so bei mir ein bisschen morgens der Nachgeschmack. Alles verstanden habe ich eigentlich nicht. Und ich bin mir auch heute nicht ganz sicher, ob ich wirklich in Gänze jeden Aspekt verstanden habe, der hier ausgedrückt wird. Aber ich habe dafür gebetet und ich habe mir viel Zeit gelassen dabei. Und ich vertraue darauf, dass der Herr mir heute gegeben hat, was für uns heute wichtig ist. Schauen wir uns den Text einmal an. Er fängt an mit einer Aufforderung an uns Männer. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Was sollen wir Männer tun? Erstens, wir sollen an jedem Ort beten. Zweitens, wir sollen mit heiligen, erhobenen Händen beten. Drittens, wir sollen ohne Zorn beten. Und viertens, wir sollen ohne zu zweifeln beten. Ich denke, jedem von uns ist klar, warum wir Männer an jedem Ort beten sollen. Der Grund daraus resultiert daraus der Tatsache, dass wir die Gemeinschaft mit Gott nötig haben und dass wir deshalb an jedem Ort ihn suchen sollen. Unser Herr sagt uns in seinem Wort, dass wir ohne ihn, ohne seine Kraft, ohne seine Gegenwart, ohne seinen Geist nichts tun können in unserem Leben. Aber er sagt uns genauso, dass wenn wir ihn darum bitten, dass er dann in unserem Leben präsent sein will, dass er uns beistehen wird, dass er durch uns wirken will. Und das gilt sowohl, wenn wir alleine zu Hause im stillen Kämmerlein vor unseren Herrn treten, aber noch viel mehr, wenn wir das in unseren Versammlungen tun. Montags abends hier im Gebetskreis oder auch sonntags oder auch in den Hauskreisen oder wo immer wir uns versammeln. Er hat uns die Verheißung gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Und auch heute Morgen, jetzt hier in diesem Augenblick, ist unser Herr gegenwärtig. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, wenn wir sonntags morgens zusammenkommen, wie wir uns verhalten, ob wir dann immer damit rechnen, dass unser Herr auch wirklich gegenwärtig ist. In diesem Text, diesem ersten Vers, den wir heute betrachten, will der Apostel Paulus aber den Blick noch auf ein paar andere Dinge, ja, unseren Blick wenden, nämlich auf unsere Haltung, wie wir beten sollen, mit welcher Einstellung. Zunächst einmal lesen wir hier davon, dass Männer mit erhobenen heiligen Händen beten sollen. Was meint der Apostel damit? Nun, was mit erhobenen Händen gemeint ist, ist eigentlich relativ klar. Das. Und das muss ich keinem von euch erzählen. Sowohl damals als auch heute ist das eine bewährte Praxis, um zu beten. Das ist nichts Neues. Derjenige, der betet, drückt dadurch aus, dass er etwas von demjenigen erwartet, zu dem er bittet. Er bereitet seine Hände aus, damit sie gefüllt werden, damit sie gesegnet werden. Er betet an und bietet sich auch an, demjenigen zu dienen, zu dem er betet. Diese Gebetshaltung, die kennen die meisten wahrscheinlich nicht so sehr aus dem eigenen Erleben heraus. Bei mir war es zumindest so. Wir kennen die gefalteten Hände in den Gottesdiensten, wo wir uns meistens aufhalten. Aber diese Gebetshaltung ist sehr alt. Die gibt es nicht erst seit der charismatischen Bewegung oder seit der Pfingstbewegung, wo man sie heutzutage sehr stark antrifft, sondern schon viel länger. Wir finden sie schon im Alten Testament bei Mose. Ich denke, wir kennen den Kampf von Gottes Heer gegen die Amalekiter, wo Josua das hergeführt hat. Mose stand damals auf dem Berg und hat beide Hände zum Himmel erhoben. Und als er sie nicht mehr oben halten konnte, wurden sie sogar gestützt. Also wir sehen nichts Neues, eine alte Haltung. Und auch wenn jetzt in unseren Gemeinden jemand so betet, dann ist das keine falsche Handlung oder falsche Haltung, auch wenn das vielleicht manch einer so sehen mag. Das zweite Adjektiv, das hier gebraucht wird im Blick auf die Gebetshaltung, ist heilig. Und auch das ist eigentlich nichts Neues. Die Hände sollen heilig oder, wie es auch an anderer Stelle heißt, fromm oder gottgefällig sein. Es kann nicht sein, dass wir mit diesen Händen erst sündigen und sie dann Gott hinhalten, damit er sie segnet oder sie füllt und auf unsere Gebete hört. Vor der letzte Woche stand Alex hier vorne vor Mahlfeier und hat von der richtigen Haltung gesprochen, wie wir das Abendmahl entgegennehmen sollen. Und auch von den Folgen gesprochen, von den Kranken und von den Entschlafenen. Und grundsätzlich geht es hier eigentlich um nichts anderes. Wenn wir an unseren Herrn glauben, wenn wir auf ihn vertrauen, ihm nachfolgen, dann hat er uns die Verheißung gegeben, dass wenn wir den Vater in seinem Namen um etwas bitten, dass er dann uns das auch geben wird, soweit es denn für uns gut ist. Und unser Glaube, der zeigt sich nun mal auch dadurch, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Frei von Sünde oder zumindest, wenn wir in Sünde fallen, dass wir sie auch bekennen und Buße tun. Abgesondert und unserem Herrn geweiht. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt in eine Einsiedelei umziehen und dann dort von aller Welt getrennt leben. Aber doch ein Leben, das unserem Herrn dient. Und das meint der Apostel Paulus hier an dieser Stelle auch. Denn heilige Hände, die gehören auch immer zu einem geheiligten Leib, einem geheiligten Menschen. Einem Menschen, der sich fernhält von der Sünde und der bereit ist, Gott zu begegnen. Das Zweite, was der Apostel Paulus an dieser Stelle hier thematisiert, sind Zorn und Zweifel im Hinblick auf das Gebet. Es kann nicht sein, dass ich Gottes Gegenwart suche, dass ich zu ihm bete, ihm vielleicht sogar um Vergebung meiner eigenen Schuld bitte und dann Zorn und Bosheit gegenüber einem anderen Menschen empfinde, ihm grolle. In Matthäus 5, in der Bergpredigt, da sagt unser Herr selber, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe dar. Und auch wir sollen es heute so machen, dass wir, soweit es denn an uns ist, keinen Zorn mehr gegenüber einer Person empfinden. Es kann nicht sein, dass ich sonntags in die Gemeinde, in den Gottesdienst komme, am Brotbrechen teilnehme und Gott dafür danke, dass er meine Schuld vergeben hat, aber in meinem Herzen, meinem Nächsten böse bin, zornig auf ihn bin, vielleicht sogar verbittert über ihn bin. Zorn und Verbitterung zählen nicht zu den Früchten des Heiligen Geistes, zählen nicht zu den Dingen, die Gott möchte, dass sie in unserem Herzen dominant sind. Sondern das sind Zeugen, das sind eigentlich Ausdruck unseres eigenen Fleisches, unseres alten Menschen, der dann immer noch in uns regiert. In Epheser 4, da können wir ab Vers 26 lesen, etwas über den Zorn und wie wir uns damit verhalten sollen. Dort heißt es ab Vers 26, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas abzugeben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander gesinnt, freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Deshalb, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gott anbeten, ihm die Ehre geben, dann lasst uns unseren Zorn vorher ablegen. Lasst uns dem Bruder oder der Schwester vergeben. Sie vorher anrufen, sie besuchen. Damit wir nicht so beladen vor unseren Herrn treten. Dasselbe gilt hier auch für den Zweifel. Das ist der nächste Punkt hier in diesem Vers. In Jakobus 1 lesen wir, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Wenn wir also Gott nahen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn um Dinge bitten, dann macht das eigentlich nur Sinn, wenn wir wirklich auch darauf vertrauen, dass unser Herr uns das gibt, dass er darauf reagiert, auf unser Gebet. In Matthäus 17, da gibt uns der Herr die Zusage, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegbewegen und nichts wird euch unmöglich sein. Ich habe das als Kind so oft gehört, in Kinderstunden, vom kleinen Glauben und was unser Herr hier an dieser Stelle sagt. Und begreifen wirklich kann ich es immer noch nicht. Sicherlich hat er es als Kind ausprobiert und hat gesagt, so, Berg, versetz dich. Aber mein Glaube hat nie gereicht. Unserem Herrn ist alle Macht gegeben, das sagt er uns am Ende des Matthäus-Evangeliums. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er hat uns das zugesagt, dass er auf unsere Bitten immer in der für uns besten Weise reagieren will. Aber glauben wir das auch immer, wenn wir beten? Vor allem, wenn wir lange für Dinge beten. Für Menschen beten, dass sie sich vielleicht bekehren. Ich habe zwei ältere Brüder, beide glauben nicht. Oder bei dem einen zumindest nicht mehr. Und ich bete schon jahrelang dafür. Und ich weiß bei mir selber, manchmal tue ich es mit Ernst und mit Inbrunst. Und bei manchmal, da sind es Floskeln, sind es einfach nur Worte. Weil man auch selber den Mut verliert. Aber wenn wir unserem Herrn nahen, dann dürfen wir darauf vertrauen, kein Wort ist vergebens. Er hört es. Die Tür ist offen, wir dürfen zu ihm kommen. Vor ein paar Monaten, da hatten wir sonntags nachmittags nicht mehr die Muße, viel zu tun. Und da haben wir, eine Frau und ich, wir haben uns nochmal eine Predigt angemacht oder genauer gesagt ein Lebensbild von einem Mann, den wahrscheinlich die meisten auch hier kennen, Georg Müller, Namensvetter von mir, aber nicht verwandt. Der hat in Großbritannien, in Bristol, Waisenhäuser gegründet. Und das hat er Natürlich auch gemacht, weil ihm die Waisenkinder am Herzen lagen. Aber er hat es vor allen Dingen getan, um den Menschen zu zeigen, dass im Glauben auf Gott und im Vertrauen darauf, dass er handelt, dass so ein Werk möglich ist, ohne dass er viel Geld besessen hat, eine Stiftung hätte gründen können, aus sich heraus etwas machen können. In völliger Abhängigkeit hat er das getan. Und er durfte erleben, und wir dürfen heute davon lesen, dass der Herr seinen Glauben belohnt hat. Er hat gebetet, Gott um Dinge gebeten, und der Herr hat gehandelt. Wer das Lebensbild nicht kennt, ich kann das Buch ausleihen. Sehr interessant. Und auch wenn wir heute uns zu unserem Herrn bitten, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass der Gott im Alten Testament, der Gott Isaaks, Abrahams und Jakobs, jetzt habe ich sie durch die Reihe geworfen, aber dass das genau derselbe ist wie damals. Der Gott, der das Rote Meer geteilt hat, der kann auch für uns den Weg ebnen, kann uns den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das lesen wir in Hebräer 11, Vers 6. Also, lasst uns daran glauben und darauf vertrauen, dass er unser Herr handelt. Kommen wir jetzt zum nächsten Vers. Bisher ging es um die Männer und jetzt geht es um die Frauen. Und ich muss gestehen, diese Verse, da tue ich mir immer ein wenig schwer. Hier heißt es ab Vers 9, ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Wenn ich mich hier heute Morgen umschaue, dann sehe ich keine Frau, die jetzt allzu viel Gold im Haar trüge oder allzu viele Perlen oder die auch ansonsten aufzufallen versuchte mit opulenter Kleidung. Ich sehe auch keinen, der nicht schamhaft oder nicht sittsam gekleidet wäre. Und trotzdem hat uns dieser Text auch etwas zu sagen. Kommen wir jetzt nochmal auf letzten Sonntag zurück. Letzten Sonntag stand hier der Theo, wo ich jetzt stehe. Und er hat uns eine Predigt gehalten zum Thema Demut. Und während er über Demut gesprochen hat, hat er auch über Hochmut und Stolz gesprochen. Wir alle hier heute Morgen sind stolz. Und selbstsüchtig. Auch wenn wir es nicht sein wollen. Das ist das Fleisch in uns, das uns immer wieder dominiert. Diese Eigenschaft tritt in unserem Leben immer wieder zutage. Auf der Arbeit, im Büro, in der Ehe, beim Spielkameraden. Wir wollen alle im Mittelpunkt stehen. Wir wollen, dass man uns beneidet, dass man uns Anerkennung zollt, vielleicht so sein möchte wie wir. Und vielleicht sogar nacheifert. Und das ist es eigentlich auch, worum es hier an dieser Stelle geht. Hier geht es um Frauen, die durch ihre Kleidung und ihren Schmuck und ihr Verhalten dafür sorgen, dass man sie beachtet, dass sie auffallen. Dass alle nur Augen für sie haben. Und ihnen ist es dabei egal, was das vielleicht bei allen anderen in der Gemeinde auslöst. Dass sich vielleicht die Männer umdrehen nach ihnen und im Gottesdienst abgelenkt sind davon, auf Gottes Wort zu hören, weil sie auf Stellen am Körper gelenkt werden, die eigentlich nur dem eigenen Ehemann zustehen. Oder dass andere Schwestern in der Gemeinde anfangen zu tuscheln. Tolles Kleid, wo hat sie das gekauft? Hätte ich vielleicht auch gern. Oder die sich denken, Mensch, ich habe kein Geld, ich kann mir nichts Neues kaufen. Die sich herabgesetzt fühlen. Neid und Herabsetzung sind die Folge. Oder auch ganz praktisch, dass angefangen wird zu tuscheln. Lärmkulisse. Derjenige, der vorne steht, der wird nicht mehr gehört. weil alle sich nur noch über die Kleider austauschen. Entweder indem sie sie toll finden oder vielleicht auch indem sie sie verurteilen. Wenn wir hier sonntags morgens zusammenkommen, dann tun wir das, weil wir gemeinsam Gott die Ehre geben wollen, weil wir ihn anbeten wollen, weil wir hören wollen, was Gott uns zu sagen hat. Und wir wollen einander erbauen. Wir wollen auf unseren Nächsten achten. All das, was uns davon ablenkt, was unserem Herrn die Vorrangstellung nimmt und was dazu beiträgt, dass wir kein Auge mehr haben für unseren Nächsten, das müssen wir aus unserer Mitte entfernen. Und auch wenn es in diesem Vers hier, diesen beiden Versen, um die Frauen geht, so gilt das uns Männern genauso. Wenn wir uns in der Gemeinde hervortun wollen, dann eben nicht so, wie das die Welt tut, mit viel Pomp und mit Glitzer, mit viel Lärm und viel Getöse, sondern wir sollen es tun, wie unser Herr es getan hat. In Matthäus 23, da lesen wir in Vers 11, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Der größte Diener, von dem wir wissen, dem haben wir heute Morgen die Ehre gegeben im ersten Teil, das war unser Herr Jesus. Er hat sich erniedrigt. Und so sollen wir uns auch verhalten. Im Blick auf euch Frauen habe ich noch ein paar Verse aus dem ersten Petrusbrief, im Kapitel 3, ab Vers 3. Dort heißt es, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich auch einst die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ich stehe heute Morgen nicht, um euch Frauen zu sagen, was ihr euch anziehen sollt. Welche Art von Kleidung in Ordnung und welche nicht. Ich denke, das haben andere andernorts schon viel zu oft getan. Und meistens ist nichts Gutes dabei rausgekommen. Gesetzlichkeit und Formalismus, aber kein Leben. Das, was ich euch mitgeben möchte, ist eigentlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das nehme ich vom Apostel Paulus aus dem Römerbrief. Da geht es eigentlich um Opferfleisch, aber ich denke, es passt auch ganz gut auf Kleidung und auf alles andere, was schlecht ist für unseren Nächsten. Wir lesen im Römer Kapitel 14 zwei Verse, und zwar die Verse 13 und 19. Dort heißt es, lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder und natürlich auch der Schwester, keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Und in Vers 19 lesen wir, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Lasst uns nicht auf uns selber schauen, dass wir im Mittelpunkt stehen, sondern drauf, wie es der Gemeinde geht, wie es unserem Nächsten geht. Die Gemeinde ist kein Ort, wo es um unsere Eitelkeiten geht, sondern die Gemeinde Gottes. Und wir alle müssen überhaupt dankbar sein, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Es ist Gottes Gnade, von der wir heute Morgen schon so viel gehört haben. Und wir wollen dieses Vorrecht nicht missbrauchen um unsretwillen. In der Bibel finden wir viele Beispiele, wo Menschen Gott die Ehre geraubt haben und was das dann für Folgen nach sich gezogen hat. Deshalb lasst uns unserem Herrn nicht die Ehre nehmen. Kommen wir jetzt zu den Versen von 11 bis 15. Ich lese uns noch einmal vor. Hier geht es um die Stellung von Mann und Frau in der Gemeinde. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. In dem Text, den ich gerade gelesen habe, erfahren wir, wer in der Gemeinde Gottes lehren darf und wer nicht und warum das so ist. Seit etwa 100 Jahren und verstärkt seitdem das Thema Emanzipation immer stärker im Mittelpunkt steht, streitet man über solche Passagen, wie die ich gerade vorgelesen habe. Und auch mir selber scheint es auf den ersten Blick ungerecht. Warum soll eine Frau nicht lehren dürfen? Sind Frauen nicht genauso klug wie Männer? Meine ist manchmal schlauer als ich. Kann Gottes Geist nicht genauso durch eine Frau sprechen wie durch einen Mann? Wurde Adam nicht genauso verführt wie Eva? Vielleicht geht es euch auch so. Und ihr habt vielleicht in der Vergangenheit, wenn ihr solche Passagen wie diese, es gibt ja durchaus mehr davon, gedacht, dass es doch recht unfair von Gott ist, die Frau so zu unterdrücken. Liebe Geschwister, wenn es euch auch so ging wie mir, dann will ich euch genauso wie mich warnen. Wenn wir diese Stellen in Frage stellen, wenn wir überlegen, ob es denn wirklich so sein kann und wenn wir vielleicht meinen, dass diese Verse Ausdruck der damaligen Tradition waren, der örtlichen Situation und deshalb nicht mehr für uns gelten, dann irren wir uns. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Seien es die ersten Verse in 1. Mose 1, wo es um die Schöpfung geht und wo heute so viele sagen, das gilt nicht mehr, Evolution ist das Maßgebende. Oder in Offenbarung 21, wo wir vom Ende dieser Welt lesen. Alles, was wir in der Bibel finden, ist Gottes Wort und wir haben selber nicht das Recht, neu festzulegen, was für uns heute gilt und was veraltet ist. Wir sind nicht Gott, aber wenn wir uns anmaßen, an Gottes Wort herumzudoktern, auszuwählen, was passt und was eben nicht, dann erheben wir uns über Gott, dann stellen wir uns über den Autor. Deshalb, auch wenn diese Verse oder auch andere schwierig sind, wenn wir vielleicht meinen, sie widersprechen dem, was aktuell in der Gesellschaft gilt, was vielleicht uns der gesunde Menschenverstand einreden will, dann lasst uns trotzdem darauf vertrauen, dass Gottes Wort Recht hat. Also, kommen wir jetzt zum Text. In den Versen, die ich gelesen habe, beziehungsweise die wir zuvor betrachtet haben, da geht es um das Thema Kleidung, was eine falsche Kleiderwahl in der Gemeinde auslösen kann. Unkeusche Gedanken, Neid, Missgunst, Verachtung, vielleicht sogar Hass. Das sind alles Dinge, die nicht Teil einer Gemeinde sein sollten. Und deshalb sollten wir uns als Christen darum bemühen, nicht durch unser Verhalten oder unsere Aufmachung solche Dinge zu provozieren. Und das ist hier an der Stelle meiner Meinung nach auch der Grund, weshalb Paulus davon spricht, dass Frauen in aller Stille lernen sollen und sich nicht anmaßen sollen zu lehren. Wenn wir das Wort Stille hören, dann denken wir zuallererst daran, dass kein Ton zu hören ist. Aber Stille kann auch etwas anderes bedeuten, nämlich, dass man keine Widerworte gibt, dass man sich ruhig verhält, dass man nicht selber versucht, das, was einem gesagt wurde, zu widerlegen. Und hier an dieser Stelle geht es meiner Meinung nach genau darum, dass Frauen in der Gemeinde still sein sollen, lernen sollen, aber das nicht so sehr deshalb, dass man sie nicht in der Gemeinde hört, denn wir lesen ja an anderer Stelle davon, wie Frauen in der Gemeinde beten sollen, sondern sie sollen still sein, sie sollen nicht selber lehren, sondern sie sollen die Stellung, die Gott ihnen zugewiesen hat, die Gott ihnen zugedacht hat, in der rechten Weise ausfüllen. Die Aufgabe des Lehrers in der Gemeinde, die Aufgabe des Lehrers innerhalb der Ehe, hat Gott dem Mann zugewiesen. In 1. Korinther 11, da lesen wir etwas von der göttlichen Ordnung. Da heißt es in Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, Christus Haupt aber Gott. Also, Gott, Jesus Christus, Mann und Frau. Und diese Reihenfolge, die finden wir auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Und die Aufgabe des Mannes als Lehrers, sowohl in der Gemeinde als auch darüber hinaus. Aber seit dem Sündenfall versucht die Frau, gegen diese göttliche Ordnung aufzubegehren, sich dagegen aufzulehnen. Wir lesen in 1. Mose 3, 16. Vers, nach dem Sündenfall, zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dann heißt es, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Lange Jahre habe ich diesen Vers gelesen und habe gedacht, ja, damit ist gemeint, dass eine Frau Sehnsucht danach hat, mit einem Mann verheiratet zu sein, einen Mann zu haben. Aber seit einiger Zeit weiß ich, dass damit etwas anderes gemeint ist, nämlich, dass es die Frau danach verlangt, über den Mann zu herrschen. Eigentlich hätte mir das viel früher auffallen müssen, denn ich finde ein Kapitel weiter eine sehr ähnliche Stelle, mit einer ähnlichen Wortwahl, die eigentlich wunderbar dienen kann, um diese Stelle zu erklären. Und zwar lesen wir in 1. Mose 4, ein Gespräch Gottes mit Kain. Da heißt es ab Vers 6, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Jetzt heißt es, und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Nun, ich glaube, keiner von uns meint, dass die Sünde Verlangen nach dem Mann hat und ihn heiraten möchte. Hier geht es darum, dass die Sünde den Menschen umstrickt, dass die Sünde den Menschen zu Fall bringen möchte, dass sie über ihn herrschen möchte. Und genauso wie hier an dieser Stelle Kain dazu aufgefordert wird, über die Sünde zu herrschen, so ist es weiter vorne gemeint im Blick auf Mann und Frau. Der Mann hat die Herrschaft in der Ehe oder umgedreht, er soll sich die Herrschaft nicht von der Frau nehmen lassen, weil sie genau danach verlangen hat. Mir ist durchaus bewusst, dass dieses Herrschen einen negativen Beigeschmack hat. Wenn wir herrschen hören, dann denken wir an Diktatoren. Dann denken wir an Unterdrückung. Dann denken wir an Unfreiheit. Und auch im Blick auf die Ehe wurde mit diesem Herrschen an vielen Stellen Schindluder getrieben. Das Bild vom Ehemann, der abends nach Hause bekommt und dann Pantoffel und Pfeife empfängt an der Haustür und sich ansonsten bemuttern lässt, naja, das kennen wir, denke ich, alle. In den letzten 2000 Jahren wurden an vielen Stellen Frauen unterdrückt, misshandelt, indem man sich auf dieses Herrschen berufen hat. Aber so ist dieses Herrschen ja gar nicht gemeint. In Epheser 5 lesen wir, wie wir Männer mit unseren Frauen umgehen sollen. Eben nicht als Diktatoren, nicht als Paschas, die alleine das Sagen haben und sich vielleicht sogar von morgens bis abends bedienen lassen. Sondern wir sollen mit unseren Frauen so umgehen, wie unser Herr mit seiner Gemeinde umgegangen ist. Der sich ganz und gar für sie hingegeben hat, sich ganz und gar aufgeopfert hat für sie. Immer nur ihr Bestes im Auge hatte. In aller Liebe und in aller Demut. Ich weiß, dass uns Männern das manchmal anders lieber wäre. Bemüttern lassen und befehlen tun wir alle gerne. Aber so ist es nicht. Also, was haben wir gehört? Wir haben gehört, dass sich die Frauen unterordnen sollen. Sie sollen in der Gemeinde still sein. Sie sollen sich nicht anmaßen zu lehren, sondern sie sollen sich der göttlichen Ordnung fügen. Die Frage ist jetzt aber, was ist denn jetzt die Aufgabe überhaupt der Frau? Wenn sie in der Gemeinde lernen soll, warum? Warum? Und darauf finden wir eine Antwort im letzten Vers, im Vers 15. Da heißt es, sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und in Liebe und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Was meint dieser Vers? Werden Frauen jetzt errettet, indem sie Kinder auf die Welt bringen? Passt das zum Evangelium? Zu der freien Gnade, die wir alle nötig haben? Ist doch Werkgerechtigkeit. Ich bringe ein Kind auf die Welt und komme in den Himmel. Und was ist dann mit den Frauen, die keine Kinder bekommen können oder keinen Ehemann haben? Vielleicht sind euch solche oder ähnliche Fragen auch beim Lesen von diesem Text mal einmal gekommen. Wie ging das häufig so? Und dann denkt man darüber nach und dann vergisst man sie irgendwann wieder. Hier an dieser Stelle geht es bei diesem gerettet werden oder bewahrt werden, von dem wir hier lesen, nicht um die Errettung von unseren Sünden. Zumindest nicht in der Weise, dass wir dann dadurch in den Himmel kommen. Paulus beschreibt hier keinen speziellen Weg für Frauen zur Erlösung. Stattdessen geht es Paulus hier an der Stelle darum, den Frauen zu zeigen, was ihre Berufung ist und wie sie der Gefahr entgehen können, dass sie sich gegen die göttliche Ordnung auflehnen. Dass sie sich anmaßen, lehren zu wollen, so sein zu wollen wie ihre Männer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In meinem Leben sind viele Sünden dadurch entstanden, dass ich die Aufgabe, die mir anvertraut wurde, nicht in der richtigen Weise ausgeführt habe. Weil ich mich um andere Dinge gekümmert habe. Um andere Aufgaben, die mir vielleicht wichtiger erschienen oder wo ich meinte, dass die für mich besser waren. Oder wenn man mir aufgetragen hat, ich soll einen bestimmten Weg nehmen und ich einen anderen gegangen bin. Ich denke, hier an der Stelle geht es Paulus um genau so etwas. Die Frauen, zu denen Paulus hier in diesem Abschnitt spricht, stehen der Gefahr, dass sie sich die Stellung der Männer aneignen, selber lehren und vielleicht sogar selber die Gemeinde leiten wollen. Ein Grund dafür sieht Paulus darin, dass sie die ihnen zugedachte Aufgabe nicht richtig ausfüllen. Täten sie das, dann hätten sie weder die Zeit noch die Lust, sich in der Gemeinde die Position der Männer anzueignen. Wenn wir in den Timotheusbrief hineinschauen, in 5. Kapitel, da lesen wir etwas von den Anweisungen, die Timotheus im Blick auf die Witwen in der Gemeinde bekommt. Er soll die Witwen zurechtweisen, die sich unwürdig benehmen, die faulenzen, herumlaufen, schwätzen und reden, was sich nicht gehört. Hätten die Frauen sich so verhalten, wie Gott möchte, dass sie sich verhalten, dann müsste Timotheus sie an der Stelle hier nicht zurechtweisen. Und genau darum geht es auch hier in diesem Vers. In 1. Mose 1 lesen wir Gottes Anweisung grundsätzlich im Blick auf uns Menschen. Da heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Und ich habe den Vers eben schon gelesen. Nach dem Sündenfall heißt es im Blick auf die Frau, zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Seit Anbeginn der Schöpfung ist es so, dass die Aufgabe der Frau darin besteht, Kinder auf diese Welt zu bringen. Kinder zu gebären. Das ist die Frau, die Aufgabe, die Gott der Frau zugedacht hat. Und auch wenn seit dem Sündenfall dieser Tatbestand mit Schmerzen verbunden ist, so hat sich daran eigentlich nichts geändert. Ihr Frauen dürft Kinder gebären. Durch euch kommt neues Leben in diese Welt. Gott hat euch diese wunderbare Aufgabe anvertraut. Ihr dürft sie in diese Welt bringen. Ihr dürft sie umsorgen, ihr dürft sie erziehen und ihr dürft ihnen auch von den wunderbaren Taten Gottes erzählen. Wenn man viele große Gottesmänner fragt, warum sie so gläubig sind, oder wo die Wurzeln ihres Glaubens liegen. Dann bekommt man bei vielen als Antwort: bei meiner Mutter. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wie wichtig euer Dienst ist. Welche Auswirkungen eure Erziehung, euer Vorbild auf die nächste Generation hat. Heute ist Muttertag. Ein Tag, den man in unserer Gesellschaft nutzt, um unseren Müttern zu danken. Um viel Blumen zu kaufen, Schokolade, den Tisch abzuräumen, Frühstück zu machen. Auch für uns ist dieser Tag wichtig. Wenn wir daran denken, was unsere Mütter für uns getan haben. Wenn ich an meine Mutter denke, dann denke ich daran, wie viele Gebete sie für mich gesprochen hat. Wie viele Geschichten sie mir vorgelesen hat. Wie oft ich sehen durfte, wie sie ihren Glauben ausgelebt hat. Durch euer Zeugnis beeinflusst ihr eure Kinder. Durch das, was ihr sonntags morgens lernt und weitergebt, prägt ihr sie. Und wenn ihr euch auf diese Aufgabe konzentriert, die Gott euch anvertraut hat, dann kommt ihr nicht in die Gefahr, dass ihr euch die Aufgabe, die Gott dem Mann zugewiesen hat, aneignen wollt. Das ist es, was hier Paulus meint. Ihr werdet dann durch diese eine Aufgabe davor bewahrt, euch eine andere anzueignen. Noch ein paar Worte zu den Frauen, die keine Kinder haben. Dieser Text hier spricht von Mann und Frau ganz grundsätzlich. Aber Paulus ist bewusst, dass nicht jede Frau Kinder hat. Nicht jeder Mann ist ein Lehrer. Aber trotzdem ist das grundsätzlich die Stellung, ist das der grundsätzliche Auftrag. Und daran hat sich seit der Schöpfung nichts geändert. Grundsätzlich gilt aber, egal ob wir Mann oder Frau sind, wir sollen bleiben im Glauben, in der Liebe, in der Heiligkeit. Wir sollen bei allem Gott an die erste Stelle setzen und nur für ihn leben. Seien wir verheiratet, unverheiratet, ob mit Kindern oder ohne Kinder. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen.